Die Predigt heute wird so eine Mischung sein aus einer Predigt und einem Workshop. Und das große Thema ist christliche Weltanschauung. Mein Ziel ist, euch zum einen zu ermutigen, mit dem Thema selber zu lernen, als Christen zu denken. Dazu werden wir ja zum Beispiel in Römer 12, Vers 2 aufgerufen, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, sondern dass wir uns verändern lassen sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Also wir sollen uns verändern lassen in unserem Denken. Aber eben auch, und das ist der zweite Grund und das ist vielleicht auch der Schwerpunkt ein bisschen der Predigt, den Glauben gut zu kommunizieren. Auch das wird uns im Neuen Testament empfohlen, dass wir oder wird sogar geboten, dass wir bereit sein sollen zur Antwort für die, die uns fragen, über die Hoffnung, die in uns ist. Deswegen ist das Thema Weltanschauung sehr wichtig, überhaupt das Thema christliches Denken. Das war auch in der ganzen Kirchengeschichte immer ein Fokus, dass wir auch lernen, als Christen zu denken. Dieses berühmte Motto von Augustinus, ich glaube, damit ich begreife oder damit ich verstehe. Also war nie der Gedanke, ich schalte einfach meinen Kopf aus und glaube einfach nur. Der Glaube hat schon eine Priorität, aber dann darf ich auch verstehen oder soll ich auch verstehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er mich geschaffen hat, wie ich als Christ über Themen aus der Geschichte, aus der Politik, aus meinem Leben denken soll und wie ich den Glauben auch gut kommunizieren kann. Und da ist das Thema Weltanschauung von essentieller Bedeutung und da möchte ich euch ein bisschen was darüber erklären. Vielleicht am Ende auch noch ein paar persönliche Beispiele geben. Zunächst erstmal hilft eine Definition, die ist vielleicht ein bisschen kompliziert am Anfang, aber ich gehe da nochmal Schritt für Schritt durch. Eine Weltanschauung ist eine fundamentale Orientierung des Herzens, die in einer Geschichte oder in einem Satz von Überzeugungen ausgedrückt werden kann, über die wesentliche Zusammensetzung der Wirklichkeit und die Grundlage bildet, auf der wir leben. Vielleicht nochmal, weil es ein bisschen kompliziert war. Eine Weltanschauung ist eine fundamentale Orientierung des Herzens, die in einer Geschichte oder in einem Satz von Überzeugungen ausgedrückt werden kann, über die wesentliche Zusammensetzung der Wirklichkeit und die Grundlage bildet, auf der wir leben. Eine Sache, die man über Weltanschauung wissen muss, jeder von uns hat eine, jeder von uns hat eine Überzeugung und Antworten auf zentrale Fragen des Lebens, die wir bewusst oder unbewusst haben und die Grundlage für unser Leben bilden. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz die Definition durchgehen, vielleicht ein paar Schlüsselbegriffe erklären. Einmal wird gesagt, eine Weltanschauung ist eine fundamentale Orientierung des Herzens. Das ist biblische Sprache, denn in der Bibel ist das Herz nicht nur der Ort, wo wir Gefühle haben, sondern sogar der Ort, wo wir denken, wo unsere Person ist. Das ist so der Kern unseres Wesens. Deswegen wird zum Beispiel gesagt, Weisheit soll in unser Herz kommen, Sprüche 2, Vers 10. Oder es wird gesagt, unser Herz soll auf Gott ausgerichtet sein. Es wird sogar gesagt, Apostelgeschichte 8, dass unser Herz unaufrichtig sein kann vor Gott. Also wir können sozusagen lügen auch vor Gott in unserem Herzen. Oder Römer 1 sagt, dass unser Herz verfinstert werden kann. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann können unsere Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und unser unverständiges Herz sich verfinstern. Also das Herz ist der Ort, wo wir denken, wo wir fühlen, wo unsere Person ist und wo wir auch sozusagen unser Leben, was unser Leben bestimmt. Und eine Weltanschauung ist die fundamentale Orientierung unseres Herzens. Also es ist nicht nur, was ich vielleicht mental aussagen kann über die Welt, sondern auch, wohin mein Herz getrieben ist. Dann wird gesagt, die kann in einer Geschichte oder in einem Satz von Überzeugungen ausgedrückt werden. Also gerade bei Christen oder bei Anhängern von Religionen ist es oft auch eine Geschichte, die für uns wichtige Fragen beantwortet. Wo kommen wir her, wird vielleicht durch die Schöpfungsgeschichte beantwortet. Was ist das Grundproblem in unserem Leben, wird auch durch die Schöpfungsgeschichte beantwortet, nämlich dass wir in Sünde gefallen sind mit Adam. Oder was muss wieder gemacht werden, damit das Problem gelöst wird, erzählt uns der Bericht von Jesu Tod und Auferstehung. Es muss aber nicht eine Geschichte sein, gerade bei Atheisten ist es oft ein Satz von Überzeugungen. Also ich glaube an die Evolutionstheorie, ich glaube an den Urknall. Das bildet keine zusammenhängende Geschichte, es ist einfach eine Überzeugung, die man hat, die sozusagen die zentrale Frage beantwortet, wo komme ich her, was ist das Problem, was müssen wir jetzt tun, damit das Problem gelöst wird. dann ist es so, dass diese Überzeugungen wahr oder falsch sein können. Also ich kann Dinge glauben oder von Sachen überzeugt sein, die richtig sind, die auch aus biblischer Sicht richtig sind. Also auch Nichtchristen können richtige Überzeugungen haben aus unserer Sicht, einfach aufgrund, weil Gott seine Gnade auch in der Welt gibt. Aber es kann natürlich auch falsch sein. Ich kann auch als Christ an manche Dinge glauben, die sich am Ende als nicht richtig herausstellen. Die können bewusst oder unbewusst sein. Also ich kann vorgeben, dass ich zum Beispiel, das passiert uns als Christen ja immer wieder, dass wir bekennen, Christen zu sein, aber unbewusst wird unser Leben doch manchmal noch von anderen Überzeugungen bestimmt, die unser Herz ausmacht. Deswegen müssen auch wir lernen, immer mehr unser Denken und unser Wollen an Gottes Wort ausrichten zu lassen. Und dann ist noch wichtig zu sagen, die können konsistent oder inkonsistent sein. Also jemand kann eine Weltanschauung haben, die zusammenpasst, die auch Sinn macht. Oder jemand kann eine Weltanschauung haben, die keinen Sinn macht, die vielleicht manche Widersprüche beinhaltet. Uns geht das immer mal wieder. Wir machen ab und zu Umfragen am Campus, hier auf dem Ernst-Abbe-Platz, mit unserer Studentengruppe. Und mit vielen Leuten, mit denen wir reden, haben über die wichtigsten Fragen noch nie so wirklich mal nachgedacht und können das vielleicht auch nicht mal ausdrücken, sagen, wo kommst du her, was ist der Sinn deines Lebens, was passiert mit dem Menschen nach dem Tod? Und da kommen manchmal Antworten, die, wenn man sie zusammennehmen würde, gar nicht zusammenpassen, aber trotzdem glaubt die Person daran. Also das kann vorkommen. Und natürlich, sie bilden die Grundlage für unser Leben. Also meine Weltanschauung ist das, wo ich dann auch mein Leben drauf aufbaue. So wie ich die Frage beantworte, was das Wichtigste im Leben ist und was der Sinn meines Lebens ist, das bestimmt natürlich dann auch, was ich tue, wie ich mein Leben gestalte. Jetzt gibt es 8 Diagnosefragen, die sind ein bisschen kompliziert, ich lese die einfach nur vor, aber ich habe es ein bisschen runtergebrochen, es gibt 4 einfache und die können wir uns vielleicht merken, weil die auch an der Bibel orientiert sind, an der biblischen Geschichte. Aber wenn man mal umfassend jemanden analysieren will oder eine andere Weltanschauung, den Islam, den Hinduismus oder den Atheismus, den Kommunismus, dann kann man diese 8 Fragen stellen, die sozusagen jeder irgendwo beantwortet. Das ist die erste ist, was ist die oberste Wirklichkeit? Also gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Ist das alles aus Materie entstanden? Was ist das Wesen der externen Wirklichkeit, der Welt um uns herum? Existiert die wirklich? Seid ihr jetzt wirklich da oder seid ihr nur in meinem Kopf da? Was ist der Mensch? Also ist das ein höheres Tier oder ist der von Gott geschaffen? Was passiert mit einer Person nach dem Tod? Wieso ist es überhaupt möglich, was zu wissen? Also woher bekomme ich meine Erkenntnisse? Aus Experimenten oder aus rationalem Denken oder vielleicht auch aus Gottes Offenbarung. Woher weiß ich, was richtig oder falsch ist? Wie bestimme ich das? Ist das Konsens in der Gesellschaft, der das bestimmt? Oder gibt es da irgendwelche ewigen Wahrheiten, die immer richtig sind, egal was die Gesellschaft sagt? Was ist die Bedeutung der menschlichen Geschichte? Ist das ein Kreis, ein Zyklus, so wie es bei den Griechen war? Es geht immer mal nach oben, mal nach unten, mal gewinnt der eine, mal der andere, aber es gibt keinen richtigen Fortschritt. Fortschritt war eigentlich ursprünglich eine christliche Idee, dass die Geschichte auch ein Ziel hat und das ist jetzt säkularisiert worden, dass eben auch Nichtchristen an einen Fortschritt glauben. Aber früher war das so, dass Nichtchristen nicht unbedingt gedacht haben, dass die Welt sich nach oben entwickelt, sondern eher so zyklisch gedacht haben. Und die letzte Frage, welche Überzeugungen meines Herzens ergeben sich denn daraus? Also wenn ich das glaube, was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für die Entscheidungen, die ich treffe? Also das könnte man fragen, lässt sich vielleicht auch in der Umfrage gut machen. Aber ein bisschen einfacheres Modell ist das, was sich am biblischen Muster orientiert von Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und Vollendung. Also wenn wir mal unsere Weltanschauung untersuchen, wenn sie biblisch ist, die Bibel ist ja eine Geschichte, die aus 4 Teilen besteht. Die Schöpfung, wie hat Gott mal die Welt geschaffen, was war der Urzustand? Dann der Sündenfall, was ist schiefgelaufen? Adam war ungehorsam gegenüber Gott und wir sind in Sünde gefallen. Erlösung, wie wird das, was kaputt gemacht wurde, wieder repariert? Oder wie kann es repariert werden? Und Vollendung, was heißt das für die Zukunft? Also welche Zukunft wird verheißen? Und theoretisch kann ich dieses Muster Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und Vollendung auf jede Weltanschauung anwenden und die damit analysieren. Wie beantwortet diese Frage? Wo kommen wir her? Was ist schiefgelaufen? Wie kann es wieder richtig gemacht werden? Und was ist sozusagen in Zukunft zu erwarten? Das kann ich übrigens auch mit politischen Parteien machen. Auch die beantworten die Frage auf ihre oder andere Weise oder Weltreligion oder Überzeugung, Ideologien wie der Kommunismus. Ich kann diese Fragen eigentlich immer stellen, weil das sind die Kernfragen, die eigentlich jede Weltanschauung beantwortet, auch die biblische. Wo kommen wir her? Was ist schiefgelaufen? Was müssen wir jetzt tun, damit es wieder ganz oder heil wird? Und was passiert in der Zukunft? Ja, warum ist es wichtig, sich mit Weltanschauungen zu befassen? Einmal habe ich ja vorhin schon gesagt, auch als Christen ist es so, dass mein Denken und die Orientierung meines Herzens noch nicht vollkommen dem Wort Gottes entspricht. Und mir geht es auch oft so, dass ich, wenn ich mit Studenten rede, merke, auch mit Christen, wenn ich mal frage, hast du mal zu dem Thema wirklich mal die Bibel von Anfang bis Ende studiert, was die zu dem Thema sagt, was auch immer das jetzt ist, selten die Antwort bekomme, ja, sondern sehr oft sammelt man sich das aus verschiedenen Versen oder Prägungen, die man hat, zusammen, aber man macht sich selten die Mühe, mal wirklich zu einem Thema, sei es jetzt eine theologische Frage, sei es eine ethische Frage, mal wirklich von Anfang bis Ende die Bibel zu studieren und wirklich herauszufinden, was sagt eigentlich die Bibel dazu. Das würde ich aber erwarten, oder ich denke, das erwartet die Bibel von uns als Christen, dass wir den Willen Gottes nachvollziehen, und den haben wir in der Bibel. Aber weswegen es eben auch wichtig ist, ist, weil wir auch eine Verantwortung als Christen haben, unseren Glauben plausibel zu machen. Das heißt nicht, dass wir jemanden vom Glauben überzeugen oder jetzt zwingen können, Christen zu werden. Das kann nur Gottes Geist machen, der kann in jemanden wirken. Aber wir haben schon auch eine Aufgabe, Anfragen, die wir bekommen, warum hat die Bibel Widersprüche oder wie kannst du an Schöpfung glauben oder so, auch sowas beantworten zu können und Antworten auf Fragen geben zu können. Und oft ist es so, dass Leute bestimmte Vorurteile haben gegen das Christentum, und wenn sie vielleicht die ein oder andere begründete Antwort bekommen, auch erstmal bereit sind, sich mit der Bibel zu befassen. Uns ist das letztes Jahr so gegangen, wir wurden als Gemeinde mal eingeladen, mit dem Theaterhaus zusammen ein Wochenende zu gestalten. Das war das Martin-Luther-Propagandasymposium, nannte sich das. Im Rahmen des Kirchentages war das von einem säkularen, das war kein Christ, ein säkularer Regisseur, hat dieses Propagandasymposium gestaltet und wollte da, dass auch eine Gemeinde einen Gottesdienst macht, so also als Anschauungsobjekt. Da waren wir mitten im Theater auf der Nebenbühne und haben als Anschauungsobjekt für die Nichtchristen und die Mitarbeiter von jener Kultur einfach unseren normalen Gottesdienst aufgeführt. Und das war natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Und er hat auch gesagt, macht's wirklich so, wie ihr es machen würdet. Also ihr braucht jetzt nicht die Sachen runterzuspielen, sondern predigt so, wie ihr es machen würdet. Und ich habe dann über Apostelgeschichte 17 gesprochen, wo Paulus in Athen ist, wo er auf dem Areopag ist und den Athenern eben genau das versucht zu vermitteln, dass er das christliche Weltbild versucht zu vermitteln und Antworten aus dem christlichen Weltbild auf unsere zentralen Fragen und auch auf einer intellektuellen Ebene, dass die Leute auch was damit anfangen können. Und der Intendant des Theaters hat im Nachhinein auch gesagt, also ich bin zwar kein Christ, aber da war eine gewisse Kraft dahinter. Und das Zweite, was aber dann auch noch gewirkt hat, da komme ich aber dann noch mal ganz zum Schluss, war, dass sie natürlich auch unsere Gemeinschaft erlebt haben. Denn jemand ist bereit, über intellektuelle Fragen nachzudenken, vor allen Dingen auch, wenn er die Liebe der Christen untereinander sieht. Und sie haben unsere Gemeinde mitbekommen und haben gemerkt, irgendwie, da ist was vielleicht so im Theater sonst nicht so zu sehen ist. Und das hat erstmal eine Grundlage gebildet, dann auch mehr Fragen zu stellen. Ja, ich möchte euch jetzt zwei Wege mitgeben, wenn ihr an der Universität seid, wie ihr vielleicht jemanden mal herausfordern könnt in seinem Glauben, wie ihr das Thema Weltanschauung da anwenden könnt. Und ich baue das auf, nicht auf meinen eigenen Gedanken, sondern es gibt zwei Theologen oder Apologeten, also Leute, die sich damit beschäftigen, wie sie den Glauben gut kommunizieren können. Der eine ist Francis Schaeffer, das ist ein Amerikaner, der hat aber in der Schweiz gelebt. Der hat dort ein Studienzentrum gegründet, L'Abri, die Zuflucht, besonders für Leute aus unserer heutigen Zeit, also moderne Menschen, die keine Christen sind, die aber Fragen haben, die merken, dass ihre Weltanschauung irgendwie nicht die Fragen so richtig beantworten können, die sie haben. Und da sind viele Leute in die Schweiz gekommen und haben sich bei ihm, mit ihm unterhalten und mit ihm die Fragen besprochen. Was ist der Mensch? Woher weiß ich, was gut und schlecht ist? Was passiert nach dem Tod? Also der hat einen Weg, und der andere Weg, den hat Timothy Keller vorgestellt. Der hat in New York eine Gemeinde, auch in einem sehr atheistischen Umfeld, und nutzt auch diese Gedanken. Der von Francis Schäfer, den nenne ich mal den destruktiven Weg. Nicht, weil der irgendwie negativ besetzt ist, sondern er hat es so gemacht, dass er die Leute, die gekommen sind in die Schweiz, die hatten eine Weltanschauung, eine moderne Weltanschauung durch Schule oder Universität, die sie aber oft nicht zu Ende gedacht haben. Zum Beispiel, wenn jemand die Evolutionstheorie wirklich zu Ende denken würde, hieße das, dass eigentlich anderen Leuten zu helfen oder ein wirklicher Sinn im Leben nicht, also das kann man nicht ohne weiteres aus dieser Theorie ableiten. Da macht man irgendwo einen Glaubenssprung, dass man sagt, na gut, irgendwie bin ich dann trotzdem aber nett zu meinen Mitmenschen und ich versuche trotzdem, denen zu helfen, obwohl das eigentlich aus meiner Weltanschauung, die ich habe, die ich vorgebe zu haben, nicht folgen würde. Man macht irgendwo einen Glaubenssprung. Also man glaubt Dinge, die, wenn man seine eigene Weltanschauung nicht zu Ende denken würde, nicht wirklich begründet sind. Und Francis Schäfer hat das dann gesagt, er hat den Leuten das Dach weggeblasen. Also hat sozusagen gesagt, er hat sie gezwungen, mal wirklich zu Ende zu denken. Ich hatte zum Beispiel einen Freund hier an der Universität, der hat gesagt, ich bin hundertprozentiger Konstruktivist, also alles, was die Wirklichkeit herum sozusagen ist, alles nur erfunden. Und da habe ich ihm eben gesagt, wozu würde das führen? Du könntest, wenn du auf die Straße gehen würdest, müsstest du dich auseinandersetzen, dass ein Auto auf dich zukommt. Und da kannst du nicht einfach sagen, das ist nur in meinem Kopf so. Also wenn du so leben würdest, würdest du schnell an deine Grenzen kommen, würdest vielleicht sogar dein Leben verlieren. Also wir wären irgendwo ist eine nichtchristliche Weltanschauung, wenn man sie zu Ende denkt, entweder nicht denkbar, man kommt in Widersprüche, oder nicht lebbar. Man kann sie nicht wirklich ausleben. Das war Francis Schäfer wichtig. Also er hat sozusagen erstmal zerstört, bevor er dann gesagt hat, das Christentum hat eigentlich begründete Antworten auf die Fragen, die du hast. Und das sage ich euch insofern, weil ich euch Mut machen will. Manchmal wird es so in der heutigen Zeit dargestellt, naja, die Wissenschaft, die hat die Antworten und die Christen, das sind die Einfachdenkenden. Aber Francis Schäfer war eigentlich überzeugt, dass wenn man wirklich konsistent sein will und wenn man wirklich passende Antworten auf die fundamentalen Fragen bekommen möchte, dann hat eigentlich nur das Christentum wirklich vernünftige Antworten. Denn es gibt zwei Dinge, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, die wir nicht erklären können aus einer nichtchristlichen Sicht. Für Francis Schäfer war das einmal das Universum und seine Form. Also es gibt ein Universum und es hat eine sehr zielgerichtete Form. Und das Zweite ist der Mensch und seine Persönlichkeit. Das passt im Übrigen, wir haben vorhin Psalm 8 gelesen, da sind genau die zwei Dinge und das ist eine Reflexion auf die Schöpfung. Das ist das, womit wir jeden Tag konfrontiert werden. Und deswegen wird selbst der Nichtchrist immer wieder mit Transzendenz konfrontiert. Es gibt einen Theologen, Charles Taylor, der hat ein Buch, ein säkulares Zeitalter, geschrieben und hat gesagt, wir versuchen uns so sehr von Gott und den Gedanken zu lösen, aber es bricht immer wieder rein. Und Psalm 8 sagt, es sind genau die zwei Sachen. Das Universum und seine Form, das ist so zielgerichtet und anscheinend so speziell auf den Menschen irgendwohin ausgerichtet ist. Teleologie ist da, also Zielgerichtetheit, Zweck. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich merke, dass ich eine Person bin, dass ich nicht nur ein höheres Tier bin, sondern dass ich einen Sinn für richtig und falsch habe, dass ich ein Gewissen habe, dass ich, was man Seele nennt, habe. Dieses Bewusstsein hat jeder Mensch. Und das kann ich aus einer nichtchristlichen Sicht nicht erklären. Irgendwo komme ich an meine Grenzen. Wenn man jede Weltanschauung nimmt, kommt an der einen oder anderen Sache eine Erklärungsnöte. Zum Beispiel kann die Evolution nicht erklären, wie aus was Unpersönlichem letztendlich was Persönliches wurde. Da reicht selbst Millionen oder Milliarden von Jahren reichen da nicht aus. Und es gibt auch keinen Beweis dafür, dass das passiert ist. Die Information, die in mir ist, in meiner DNS, die muss einen intelligenten Sender gehabt haben. Also das hat Francis Schäfer, hat diesen sozusagen erstmal zerstört und dann das Christentum erklärt, dass eben da wirklich Antworten sind. Und Timothy Keller geht einen anderen Weg, vielleicht noch kurz diese Seite. Die ist ein bisschen freundlicher, deswegen habe ich das den konstruktiven Weg genannt. Der geht davon aus, dass jeder Nichtchrist bestimmte Dinge glaubt, die ich auch als Christ bejahen kann. Zum Beispiel, dass wir einander helfen sollen, dass wir die Schöpfung bewahren sollen. Also es ist ja nicht alles falsch, was jemand anders glaubt, nur weil er Nichtchrist ist. Es gibt Gottes allgemeine Gnade, die zum Beispiel in Römer 2 sagt, das Gesetz Gottes ist in die Herzen der Menschen geschrieben. Also wir haben viele Überzeugungen, die davon herrühren, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und das nennt Timothy Keller Dinge A oder Überzeugungen A. Das heißt, das sind die, die gleich sind. Zum Beispiel, dass ich eben anderen helfen soll, dass ich ein guter Mensch sein soll. Aber jeder Nichtchrist lehnt auch bestimmte Dinge B ab vom Christentum, die eben nicht seinen Überzeugungen entsprechen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass wir von Gott geschaffen worden sind. Und jetzt geht Timothy Keller den Weg, deswegen nenne ich es den konstruktiven, dass er versucht zu zeigen, du kannst aber A nur haben, wenn du auch B annimmst. Also man kann nur A sagen, wenn man auch B sagt. Also sozusagen, wenn ich eine Welt haben will, wo es wirklich richtig und falsch gibt, und viele Studenten sind davon überzeugt, dass bestimmte Sachen wirklich falsch sind, wenn in Syrien Kinder umkommen, Vergewaltigung, die sind echt falsch, da kann ich wirklich sagen, das ist nicht richtig. Aber wenn ich das haben will, dann brauche ich einen Gott. Denn sonst kann ich zu keiner Sache sagen, wirklich, es ist wirklich falsch oder es ist wirklich schlecht. Also es gibt Dinge, von denen ich überzeugt bin, die aber sozusagen, wo ich auch das christliche Weltbild annehmen muss, damit das Sinn macht. Und jetzt ist es so natürlich, wenn ich jemanden dazu bringe, das anzuerkennen, dann heißt das nicht, dass der automatisch Christ wird. Deswegen hat Francis Schaeffer das zum Beispiel, hat das Prä-Evangelisation genannt. Also das ist noch bevor jemand jetzt überhaupt anfängt, die Bibel zu lesen oder vielleicht in dem Prozess. Aber es ist ein notwendiger Schritt, den ich gehen darf oder gehen muss vielleicht, was auch meine Verantwortung ist. Ich habe es ja gesagt, 1. Petrus sagt, wir sollen bereit sein, Antwort zu geben für die, die uns fragen nach der Hoffnung, die in uns ist. Dann muss natürlich jemand noch mit dem Wort Gottes in Berührung kommen. Jemand wird nur Christ, wenn er weiß oder wenn er glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das ist nochmal ein Schritt weiter. Aber was auch wichtig ist, und das hat Francis Schaeffer sehr betont, von dem gibt es im Übrigen auch eine ganze Reihe Bücher auf Deutsch, also die möchte ich sehr empfehlen, dass wir eine authentische Gemeinschaft brauchen. Und es ist wirklich so, die meisten Leute, vielleicht geht es euch genauso, die irgendwann mal Christ geworden sind, die sind auch Christ geworden, weil sie irgendwann aus der Bibel erkannt haben, das Christentum stimmt, keine Frage. Aber die sind meistens Christ geworden, weil sie auch eine Gemeinschaft gefunden und entdeckt haben, wo eine echte, authentische Liebe gelebt wurde. Ich glaube, das steckt auch hinter dem Wort, wenn Jesus sagt, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt wurde. Also diese Liebe untereinander und eine echte, authentische Gemeinschaft, die ist ein Schlüssel, dass Leute überhaupt bereit sind, mal über ihre eigenen Überzeugungen nachzudenken. Mir ging das so, ich war in den USA als Austauschschüler und habe bei meiner Gastfamilie so eine Gemeinschaft eben gesehen. Ich habe gemerkt, die leben auf eine Art und Weise, das kannte ich vorher nicht. Habe am Anfang Haufen Vorurteile gehabt und auch gedacht, die spielen das nur. Aber im Laufe des ganzen Jahres habe ich gemerkt, das ist nicht nur gespielt, da ist wirklich was anders. Und das Lutherhaus hatte mal einen sehr, sehr guten Kreis, den möchte ich vielleicht mal ganz zum Abschluss noch anregen. Das war der sogenannte Skeptiker-Stammtisch, wo man genau das versucht hat, an der Universität zu machen. Da hat man versucht, eine Gemeinschaft zu gründen. Die hat sich in einem Café getroffen, ich glaube im Café Bauersfeld, wo ein Stück weit christliche Gemeinschaft erlebbar wurde, auch wenn ich nicht im Gottesdienst war. Aber ich konnte schon ein bisschen eintauchen in die Liebe, die untereinander da ist. Aber es wurden auch echt die Fragen beantwortet, die Skeptiker haben. Und es war ein sehr fruchtbarer Dienst. Und das empfinde ich genau das, was wir machen sollten. Also ob ihr jetzt alleine rausgeht, oder ob ihr vielleicht nochmal sowas wie einen Skeptiker-Stammtisch gründet. Ich denke, es ist wert, weil wir brauchen uns als Christen nicht zurückziehen, brauchen nicht Angst haben, als ob wir die Einzigen sind, die keine Antworten haben, sondern eigentlich ist es so, dass wir die Antwort haben, die wirklich zusammenpassen und die Sinn machen. Und da können wir auch ein bisschen mutig sein, wenn wir mit Leuten reden. Amen.